Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. Heute habe ich Philipp Tatei zu Gast. Er ist pflegender Vater eines Sohnes mit seltenem Gendefekt, 18q-. Doch darum soll es heute nur bedingt gehen, denn Philipps pflegende Vaterschaft ist eine Rolle, in die er hineinfindet, so wie Vaterschaft im Generellen. Während ihm die Erfahrung gleichzeitig die Tür geöffnet hat, um ganz viele andere Rollen und Entscheidungen neu zu bewerten und das Leben voll auszukosten. Mit ihm will ich darüber reden, was es für ihn bedeutet, pflegender Vater zu sein, wie es seinen Blick verändert hat und warum gerade das so wertvoll auch für ihn ist, weit über die Annahme und Liebe zu seinem Sohn hinaus. Viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo Philipp.
Hallo Ini, grüß dich.
Schön, dich heute hier kennenlernen zu dürfen. Du bist ja Vater von zwei Kindern, du bist verheiratet und lebst im schönen Bayern. Mhm. Und als ich im Sommerurlaub gewesen bin in Österreich mit meiner Familie, da habe ich eins deiner Reels gesehen auf Instagram. Und ich habe mir gedacht, mit dir möchte ich gerne sprechen. Im Reel hast du nämlich darüber geredet, weshalb du als pflegender Vater dich zeigst. Darüber, dass man generell als Vater seine Rolle erstmal finden muss und als pflegender Vater dabei noch viel intensivere Unsicherheiten erlebt, dunkle Wolken um sich hat und dass man entgegen gesellschaftlicher Klischees auch als Mann darüber sprechen sollte. Jetzt sitzen wir hier.
Genau. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, wirklich.
Du nutzt dafür auf Instagram allerdings ja nicht nur die Sprache, sondern auch viel Bild und Ton, weil du dabei bist, einen Traum in die Wirklichkeit zu holen, nachdem mit der Ankunft deines Sohnes und der Auseinandersetzung mit dem Überraschungsmoment des Lebens klar war, Leben muss erfüllt gelebt werden. Mhm. Und genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen, wie Details das große Ganze verändern, was bedeutet Vater und auch pflegender Vater zu sein und über die Entscheidung, das Leben voll auszukosten. Doch als erstes möchte ich natürlich hören, wie du heute hier ankommst. Wie geht's dir denn gerade?
Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich wirklich sehr. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe etwas wenig Schlaf erwischt aufgrund eines 50ers, den wir am Wochenende gefeiert haben. Und ich bin doch in einem Alter, wo ich merke, jede Stunde Schlaf, die mir fehlt, muss ich ein paar Tage später immer noch büßen. Genau, aber ansonsten geht's mir wirklich sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf heute und was mich erwarten wird und über was wir so alles reden werden.
Ja, tatsächlich am meisten interessiert mich, glaube ich, weil wir haben so selten Männer im Podcast. Mhm. Es ist wirklich unterrepräsentiert in der Vaterrolle. Und weil du dich damit schon so zeigst und da selber, glaube ich, auch einen Gedanken dran gehegt hast, war das für mich so naheliegend, mit dir zu sprechen. Und jetzt bist du ja zweifacher Vater. Vom Wunsch, Vater zu werden bis heute, war es sicherlich ein Weg. Was hast du gedacht, wer du mal als Vater sein wirst? Und wer bist du tatsächlich bis heute darin geworden?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage. Denn ich habe vor dem Vatersein nicht wirklich eine Vorstellung gehabt, wer ich als Vater mal sein möchte. Ich habe nur gewusst, was ich nicht sein möchte. Mhm. Und was ich sein möchte oder sein wollte, war auf alle Fälle ein Vater, der für seine Kinder da ist, der die Interessen teilt, sich immer interessiert, auch in welchem Freundeskreis sich meine Kinder bewegen, welche Hörbücher und Bücher sie gerade lesen oder hören. Das war mir immer ganz wichtig auf alle Fälle, wirklich Teil zu sein meiner Kinder und der Interessen. Dazu gehört natürlich auch, dass die Arbeit dazu passt, weil ich das nicht so erleben durfte, dass jetzt mein Vater permanent da gewesen ist, weil er arbeitstechnisch eigentlich rund um die Uhr im Einsatz war als Arzt. Was ich mir jetzt aber überhaupt nicht übel nehme, ist völlig in Ordnung und cool mit mir. Also ich habe da überhaupt keinen Stress damit. Mir geht's gut, ich habe da kein Trauma davon getragen, überhaupt nicht, im Gegenteil. Da ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, jeder zieht so seine Schlüsse aus seiner Kindheit, die er in seine Erziehung oder als Vaterrolle mit reinnehmen möchte oder verwerfen möchte.
Wie war das denn so, Kinderwunsch für dich zu erleben aus der Vaterrolle und aus der Mannrolle in der Partnerschaft? War das irgendwann ganz klar, dass du gesagt hast, ja, jetzt bin ich ready?
Das war ich nie, glaube ich. Ich war nie ready. Es war klar, dass wir Kinder möchten. Aber wo da wirklich dann der positive Schwangerschaftstest da war, überrollt sein doch irgendwie.
Ja.
Und weiß man nicht, war das jetzt die richtige Entscheidung? Aber es war es auf alle Fälle. Aber es kommt mit sehr viel Ehrfurcht mit, definitiv. Und sehr viel Respekt. Genau. Schafft man das? Haben wir das überhaupt im Kreuz? Wird man ein guter Vater sein? Und ich habe das gemerkt, Es war ganz interessant, was das Vatersein mit mir auch gemacht hat. Das weiß ich noch. Das war bei einer Familienfeier, wo wir zusammengesessen sind. Das war 10 Jahre her. Und da habe ich gemerkt, wie mich das Vatersein auch verändert hat, nach der Geburt vor allem. Und ich habe da die Zeitung aufgeschlagen. Und ich weiß noch, wie es gestern gewesen ist, dass da war gerade der Höhepunkt dieser Flüchtlingskrise.
Ja.
Und ich habe dieses Foto von diesem Alan Kurdi gesehen in der Zeitung, wie er leblos am Strand gelegen ist. Das war 2- bis 3-jähriger syrischer Flüchtling, Flüchtlingskind. Und ist noch angespült worden von Wellen. Mhm. So als wäre quasi so ein Paket angeschwemmt worden, wie in Castaway verschollen. Und ich weiß, das war der Punkt, wo ich gewusst habe, jetzt bin ich Vater. Weil dieser Moment hat mich emotional zerlegt.
Mhm. Macht er auch jetzt noch?
Macht er jetzt noch, definitiv. Und ich habe gewusst, dieses Bild hätte mich vor meiner Vaterschaft berührt, aber hätte nicht lang angehalten. Ich hätte weiter geblättert, ja, shit happens. Das passiert tagtäglich auf dieser Welt, gehört dazu leider. Mhm. Aber hier habe ich wirklich den Raum verlassen müssen, weil alles in mich zusammengebrochen ist. Ja. Alles in mir ist zusammengebrochen.
Ja.
Und ich habe nicht gewusst, wo ich das einordnen soll. Mhm. Und das war so der Vaterschaftsmoment. Diese Gefühle hast du nur, wenn du ein Kind hast. Vorher hat es nicht so den Impact, überhaupt nicht.
Die Fürsorgerealität ist, glaube ich, eine andere. Und dieses genau. Mitgefühl, was wir so haben.
Meine Tochter war eben 1 Jahr alt und ich habe meine Tochter liegen sehen.
Mhm.
Also man malt sich das hypothetisch aus irgendwie. Also ich mache das, wie würde es mir in der Situation gehen?
Mhm.
Und ich war da fertig. Ich war da absolut fertig.
Ja, das glaube ich. Es ist schon Wahnsinn, was es für einen Einfluss auf uns hat, erstmal aus der Selbstverantwortung in die Mitverantwortung zu gehen. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber ich glaube, als Frau wird man schon ein bisschen anders darauf geprägt, wie Mutterrolle ist. Das ist schon so. Also es ist so eine Erwartungshaltung an Frauen ein Stück weit, dass wir schon wissen, was uns da erwartet. Tun wir aber nicht. Und ich finde, dass der Moment, wenn dein Kind da ist und du zum ersten Mal verstehst, dass es ab jetzt 24/7 dein Leben lang dein Kind ist, das ist ziemlich groß.
Mhm. Und bei uns legt es halt den Schalter erst, wenn das Kind da ist.
Ja.
Dann trifft es, hat es mich getroffen erst. Vorher war es, okay, da wächst was.
Ja.
Das ist schön, das freut mich. Aber es kommt erst richtig an, wie im Vorschlag haben wir, wenn du es wirklich dein Kind in den Armen hältst. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied.
Total. Weil es plötzlich ja in die Realität eintritt. Und ich finde so interessant, ich habe einmal in einem Podcast, in einem anderen Interview, etwas gehört von einer Familientherapeutin, was einen ganz anderen Blick nochmal für mich drauf geworfen hat. Geburt ist doch in sich schon ein Akt des Loslassens.
Mhm.
Aber ich glaube, so sieht es halt niemand, der Eltern wird. Da kommt ja jemand bei dir an. Aber es stimmt, es ist ein absoluter Akt des Loslassens. Das, was vorher eine Symbiose war, wird gelöst voneinander. Und dann ist da ein eigenständiger Mensch in deinem Leben.
Genau.
Das ist schon ziemlich verrückt. Jetzt habt ihr eine Tochter bekommen.
Mhm.
Und dann warst du erst mal einmal Vater. Und dann kam irgendwann noch mal eine zweite Schwangerschaft.
Genau, und dann kam die Schwangerschaft vom Anton.
Warst du da bewusster?
Ich war bei dieser Schwangerschaft, glaube ich, genauso emotional gepolt wie bei der ersten. Man funktioniert da auch irgendwie ein bisschen. Man freut sich darauf, es ist derselbe Prozess gewesen wie bei der Tochter.
Ja.
Genau.
Ja.
Also wirklich kein großer Unterschied nicht. Man freut sich, man weiß, was kommt, man ist etwas abgeklärter. Genau, und es ist immer so die Riesenüberraschung, was sich dann aber, kam dann aber doch anders.
Ich wollte es gerade sagen, es kam ja dann doch noch eine ganz schöne Überraschung hinterher.
Genau.
Wie war das?
Die Schwangerschaft war völlig komplikationsfrei. Mhm. Also da hat es überhaupt nichts gegeben. Wir haben erst bei der Geburt gemerkt, dass hier was nicht stimmt. Und das war sehr schnell offensichtlich, da seine Füße, beide Füße, eine ziemlich krasse Fehlformation hatten. Und man muss sich so vorstellen, dass quasi sein Fußrücken am Schienbein klebte.
Mhm.
Also ziemlich krasses Gegenteil vom Spitzfuß.
Mhm.
Wirklich. Und war rückblickend dann auch erklärend, warum bei meiner Frau ständig so ein stechendes Gefühl im Bauch war.
Mhm.
Dann hat quasi immer mit der Ferse richtig stark, weil der war wirklich richtig spitz, die Ferse, immer in den Bauch reingestochen. Da war dann das erste Mal, wo wir gemerkt haben, oh. Also da war meine Frau noch fertig von der Geburt, aber ich habe das schon gesehen, da passt was nicht. Da stimmt was überhaupt nicht mit den Füßen. So sollen die nicht aussehen. Und da war das erste Mal, das hat glaube ich 5-6 Minuten gedauert, wo der Glanz der Geburt erstmal für mich ein bisschen getrübt war. Und die ersten Wolken aufgezogen sind. Und dann ging es eigentlich ziemlich Schlag auf Schlag.
Ja, das glaube ich. Das ist ja auch, sage ich mal, etwas, womit man nicht rechnet, ne? Genau wie du gerade sagst, das ist so der Prozess, man hat den schon einmal gemacht. Man hat das 100 Mal in Filmen und Serien gesehen, da kommt ein rosiges Baby raus, das wird sehr laut schreien, das wird man in Handtücher wickeln und dann ist die Welt in Ordnung.
Genau so stellt man sich's vor.
Genau so stellt man sich das vor. Weißt du, als unser Sohn überraschend mit dem Down-Syndrom zur Welt kam, war das mehrere Tage auch sehr unklar, was denn eigentlich los ist. Bei uns war es eine Sauerstoffunterversorgung, der Verdacht eines Herzfehlers. Und der ist halt als Sternengucker zur Welt gekommen. Das heißt, der hat im Geburtskanal sich nochmal gedreht. Der sah halt wirklich ein bisschen aus wie so ein Preisboxer, als er auf die Welt gekommen ist. Also das Gesicht war auch so geschwollen. Wenn ich da bis heute noch Fotos sehe, der arme kleine Kerl, also du konntest da noch nicht wirklich Gesichtsstruktur dieses Kindes erkennen, so, ne? Und wir haben dann natürlich irgendwann die Frage gestellt gekriegt oder gesagt bekommen, wir würden gerne mal einen genetischen Test machen, ob da was doppelt ist. Und ich weiß noch, wie ich damals dann dachte, okay, was doppelt? Fällt mir jetzt spontan nur Trisomie oder Down-Syndrom ein? Geht's hier darum? Darauf wurde mir nicht geantwortet. Nee, wir zählen erstmal nur nach, ob was doppelt ist. Und dann war es ja beim Kopf schon drin. Und dann weiß ich, wie wir halt unser Kind auf der Neonatologie versorgt haben und mein Mann ihn irgendwann hochhob. Und es gab so diesen... Und ich bin da ja sehr froh, heute mit jemandem mit dir zu sprechen, der genauso in Filmen denkt, wie ich das mache. Es gab so diese Scharfstellung. Du siehst, wie er dieses Kind hochnimmt und wie er ihm ins Gesicht guckt. Und ich gucke ihn an, er schaut mich an. Und ab da war es einfach klar. Also es war auch egal, ob das am Ende eine andere Trisomieform gewesen wäre. Aber es war klar, es handelt sich hier um ein Kind mit einer Behinderung. So ist es jetzt. Das ist Teil unseres Lebens. Mhm. Wie war das für dich? Wie war euer Weg zur Diagnose und wie bist du damit umgegangen, als dir dann klar war, es geht hier nicht nur um eine Fußfehlstellung, sondern es geht hier um eine neue Realität?
Also so abgeklärt, also so wie es jetzt so schön rüberkommt, bei dir hört sich doch relativ, ich sage es mal in Anführungsstrichen, romantisch an, dass es doch relativ schnell klar war für euch, okay, wir wissen, mit was wir hier zu tun haben, mit was wir die nächsten Jahre oder das ganze Leben lang uns beschäftigen müssen. Mhm. Und bei uns war der Weg ein bisschen länger. Mhm. Das hat eigentlich angefangen aufgrund der Fußfehlstellung, dass wir sofort nach ein paar Tagen schon zu den ersten Spezialisten gefahren sind, die sich die Füße angeschaut haben. Und die Hebamme meinte noch, das kann man alles hinkriegen, mit Tapen hat sie schon alles gesehen, das ist völlig in Ordnung, Physiotherapie und gut ist, okay, machen wir nicht so schlimm, okay, kriegen wir in den Griff, mhm. alles gut. Und dann sind wir zum ersten Spezialisten gefahren und der hat das erste Mal schon geäußert, da stimmt was nicht mit den Genen. Man sollte nochmal draufschauen. Mhm. Diese Fußfehlstellung geht oft einher mit einem Gendefekt. Und das war, wo es uns das erste Mal wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
Ja.
Zudem kam, dass der Arzt extrem unsympathisch war. Das war natürlich auch nochmal Ärzte eben. Der Doppelhammer einfach. Mhm. Und gut, wir wollten das aber noch nicht wahrhaben, haben das mal beiseite geschoben und haben uns um die Füße gekümmert. Und ab dem 7. Tag... Seit seiner Geburt hat er permanent Gipse gehabt. Er ist getaped worden.
Wow.
Und wir sind eigentlich jede Woche in eine Spezialklinik dann gefahren, um die Gipse zu wechseln, damit die Füße wieder nach unten kommen. Und dann haben wir in einer anderen Klinik nochmal gehört, schaut euch das nochmal an mit dem Gendefekt. Da haben wir das zweite Mal gehört, dass diese Fußfehlstellung mit einem Gendefekt einhergeht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Sind nach München gefahren, Humangenetik, Blut abgenommen, Array machen lassen und dann war eigentlich gleich beim ersten Array der Treffer, dass hier beim 18. Chromosom ein Stück fehlt. Zwischen Geburt und dieser Diagnose 18q- ist ungefähr ein halbes Jahr vergangen.
Das ist viel Zeit.
Dazwischen, das ist viel Zeit, wo du in der Luft hängst. Mhm. Und bei meiner Frau war es immer relativ klar, okay, na, für sie war es klar, da ist ein Gendefekt vorhanden. Sie hat es mir nicht kommuniziert, aber für sie selber war das relativ offensichtlich. Ich hatte immer die Hoffnung, dass das alles vergeht. Das sind nur die Füße, nichts anderes. Aber man hat schon gemerkt an der Art und Weise, wie er schaut und er schielt auch und von der Hypotonie, dass da mehr im Argen ist.
Aber sag mal, was wäre denn die Hoffnung gewesen, Philipp, wenn es das nicht gewesen wäre?
Dass durch Physiotherapie die Füße einfach wieder gerade gemacht werden und dann läuft er und dann holt er schon noch wieder auf. Also sehr naiv. ehrlich gesagt, auch ein bisschen.
Echt, findest du das naiv? Ich glaube, dass das auch so einer Sehnsucht entspringt, oder? Also, ja. Wenn ich jetzt dran denke, was du mir hier zum Eingang erzählt hast, dass du mit dem Foto des Flüchtlingskindes am Strand so sehr in Kontakt mit deiner Vaterrolle gekommen bist, dann bedeutet ja eine Fußfehlstellung eine Sache, die ist vielleicht noch irgendwie korrektiv, aber ein Gendefekt ist ja, hat ja irgendwie eine Größenordnung so, die ist ja nicht so greifbar, oder? Mhm. Hat man nicht vielleicht auch die Hoffnung, dass es eben nicht so dramatisch ist?
Ja, das definitiv, und das Hoffnung, dass es nicht so dramatisch ist, das begleitet dich ja noch weiter nach der Diagnose.
Ja.
Weil wir haben einen Gendefekt in der Hand, der absolut unerforscht ist, sehr, sehr selten ist noch dazu. Mhm. Ich glaube, in Deutschland gibt es zwischen 150, 250 Personen, die wir kennen auch über Facebook-Gruppen. Und dann ging die lange Reise einfach los. Und dadurch, dass wir nicht wussten, in welche Richtung das es geht, ich glaube aber mit Trisomie 21 hat man vielleicht dieselbe Angst und dieselbe Sorgen und dieselben Hoffnungen vielleicht, dass es nicht so schlimm wird, vielleicht wie bei anderen Symptomatiken. Das war bei uns auch, wir haben keine Ahnung gehabt, in welche Richtung das es geht.
Ja.
Überhaupt nicht. Es war alles drin.
Ich glaube immer, also wenn ich auch auf die Arbeit mit den Eltern schaue, mit denen ich arbeite, dann ist so eine Diagnosefindung, eine Diagnoseübermittlung halt auch damit verbunden. Das, was du gerade sagst, ne, so dieses, ach, vielleicht geht es sich doch gut aus. Und da ist gleichgültig, ob es der seltene Gendefekt ist oder ob es die Trisomie ist, ist ja häufig auch davon befeuert, dass wir als Erwachsene ganz viele Ängste mittragen, so aus unseren eigenen Kindheitserfahrungen auch, ne? Wir wollen nicht, dass das Kind ausgegrenzt wird. Wir wollen, dass es irgendwann selbstständig lebt. Es hat vielleicht auch eine Eigenmotivation, die gar nicht falsch ist, ne? Sondern auch dieses, irgendwann kann mein Kind auf eigenen Füßen stehen und braucht mich dann nicht mehr vollumfänglich. Das wäre ja der normale Weg, vermeintlich normale Weg.
Und so sind wir auch erzogen worden, oder?
Ja.
Das Umfeld hat uns so erzogen.
Ja.
Das ist das Leben, wie es läuft.
Das ist das Leben, wie es läuft. Wie war das dann zu realisieren? Du hast gerade eben gesagt, deine Frau hat das schon eher auf dem Schirm gehabt, aber hat dich da nicht so mitgenommen. Woran hast du das festgemacht? Habt ihr da irgendwann ein Gespräch drüber geführt?
Da haben wir ein Gespräch drüber geführt. Und für sie war das schon relativ klar, wie gesagt, für mich nicht. Bei mir hat es zeitlang gedauert, ob das wirklich zum Akzeptieren oder wie gesagt, erst mit der Diagnose. Und dann bin ich da eigentlich wirklich zusammengebrochen, weil dieses ganze Weltbild auf mich eingestürzt ist, was man sich aufgebaut hat, was man auch aufgebaut bekommen hat durch die Umwelt, durch verschiedene Normvorstellungen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, okay, wir sind raus. Raus aus dem System, raus aus Freundschaften, raus aus der Unabhängigkeit. Und man malt sich alles sehr dunkel aus.
Ja.
Also werden wir überhaupt unabhängig wieder werden? Wird es die Ehe aushalten? Und kann ich auch das als Vater annehmen? Das war so die wichtigste Frage für mich auch.
Ja.
Oder komme ich jetzt in einen Fight-or-Flight-Modus? War für mich auch eine essentielle Frage. Und hat mich hier wirklich sehr lange beschäftigt und ist auch einhergegangen, dass ich wirklich in die eigentlich sehr tiefe Täler abgestürzt bin auch. Ja, definitiv. Weil man sehr viel mit sich selber ausmachen muss. Wir selber konnten uns keine Stütze geben gegenseitig nach gewisser Zeit. Woher denn auch? Uns frisst es beide auf, kräftetechnisch nach der Diagnose. Und du kannst mit keinem reden, weil es keiner verstehen kann. Keiner ist in dieser Welt mit drin, in der wir gerade sind. Und das wird einem auch bewusst, dass wir müssen da jetzt wirklich alleine durch in dieser Zeit. Und das hat uns wirklich an die Grenzen gebracht.
Ja, das glaube ich. Fühlst du dich heute immer noch alleine? Betrachtest du euch als alleine? Also würdest du sagen, dass die Annahmen, die mit der Diagnose in deinem Kopf einhergingen, sich alle bewahrheitet haben?
Nicht in dieser Radikalität, wie ich es mir ausgemalt habe. Aber eine gewisse Isolation herrscht vor. Ja, die ist aber auch in Ordnung. Ist völlig okay, mit der haben wir gelernt zu leben und lernen sie auch zu schätzen. Also wir haben sehr schnell ausgemistet im Kopf. Was ist wichtig, was ist unwichtig, was zählt nicht. Und das Rausschmeißen betrifft auch Freunde, es betrifft soziale Gepflogenheiten, es betrifft Treffen und auch Verpflichtungen, die man vermeintlich hat als Elternteil, auf Playdates gehen, und alles Mögliche. Waren wir vorher aber schon kein Fan davon. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, nicht so die typischen Eltern, die sich permanent über die Kinder unterhalten. Weil wir leben auch neben den Kindern noch unser Leben und das ist für uns auch interessant. Über das wollen wir eigentlich auch gerne reden. Aber wir haben da noch mehr aussortiert.
Das ist auch erstmal ein ganz schöner Prozess, ne? Und wenn ich jetzt dir so zuhöre und auch merke, das beschäftigt ja einen immer noch, ne? Also ich glaube, das, was du eben gesagt hast, so ich wirke so abgeklärt. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es schon ein gesundes Maß an Psychohygiene ist, dass ich gut mit meiner Geschichte umgehen kann. Es ist nicht so, dass ich im Alltag nicht auch manchmal hier sitze und denke, schon doof in dieser isolierten Position. Und da unterscheidet uns beide jetzt in dem Falle der unterschiedliche Gendefekt nicht so sehr. Weil es, glaube ich, einfach darauf trifft, dass die Gesellschaft und alle drumherum ja nicht wie wir in der Mitverantwortung 24/7 sind, aus Elternschaft heraus, aus Liebe heraus, weil wir das auch wollen, sondern die sind in der Möglichkeit auch zu sagen, ist nicht meins. Also das kenne ich tatsächlich auch. Ich frage mich so, was ist denn das, wo du sagen würdest, was ist der große Unterschied? Du hast ja genau wie ich auch ein neurotypisches Kind und ein Kind mit einer Behinderung. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, wir sind gar nicht so die Eltern, die auf Playdates gehen und so. Und es gibt da auch eine andere Realität. Das nehme ich an mir persönlich auch oft wahr. Was ist das, was die Unsicherheit ausmacht, die damit einhergeht, wenn man jetzt pflegender Vater geworden ist, anstatt vorher das Überraschungspaket von Vater generell?
Man hat wirklich keinen Fahrplan, wo die Reise hingeht. Es ist die Angst, nicht genug zu wissen. Also ich muss auch sagen, meine Frau war absoluter Profi, die hat sich reingestürzt in Berichte, in Diagnosen. Aus allen möglichen Ländern hat die Berichte herangezogen, die sie analysiert. Und sie war dann der Profi. Besser als die Ärzte, wo auch Ärzte schon gesagt haben, eine Kollegin, nein, ich bin bloß fürsorgliche Mutter. Und da habe ich oft das Nachsehen gehabt, weil ich mit mir so sehr selber beschäftigt war, dass ich es wirklich weggeschoben habe. Ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Und weil ich so unsicher war in dieser Phase auch und überhaupt nicht wusste, wo mir der Kopf steht. Mich hat es ja komplett zerlegt im Kopf und es hat lange gedauert, wieder diese Teile zusammenzufügen.
Ja.
Ich muss auch sagen, ein gesundes Kind oder die erste Vaterschaft macht dich emotional weich. Es weicht dich auf, mich als Mann. Ein Kind mit Behinderung zerlegt dich komplett in die Einzelteile und setzt dich dann nochmal zusammen. Aber das dauert extrem lang. Und es hat bei mir wirklich sehr lange gedauert, auch das zu akzeptieren. Und es war für mich auch sehr unsicher, wie gehe ich damit um? Kann ich meine Frau irgendwie was abnehmen? Auch diesen Mental Load, der noch mehr geworden ist natürlich. Meine Rolle als Vater, aber auch als Ehemann gerecht werden. Bleib ich nicht auf der Strecke? Bleib ich mir noch irgendwo treu? Und einfach sehr stark unsicher, wo ist mein Stand jetzt als Vater? Auch als Vater eines behinderten Kindes ist jetzt meine Zukunft, mein Freundeskreis, besteht ja nur noch aus Pflege. Nur noch Kontakt zu pflegenden Eltern. Und das wollte ich nicht. Das war nie meine Welt. Ich habe mir diese Welt nicht ausgesucht.
Ja.
Und mir fällt es auch heute nach 6 Jahren noch schwer, diese Welt auch zu akzeptieren. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
Gleichzeitig denke ich, wir haben ja auch nicht irgendwo einen Vertrag unterschrieben, dass wir, weil wir ein Kind mit Behinderung bekommen haben, uns zwingend nur noch in dem sozialen Umfeld bewegen dürfen. Aber ich glaube, dass das halt oft die Krux ist, seinen eigenen Platz auch woanders noch zu finden und unterwegs zu sein und da auch für sich immer auszuloten, möchte ich mein Kind überall integrieren? Ist es überall integrierbar? Und finde ich woanders statt, wo mein Kind nicht stattfindet? Ist es das, was auch unsicher macht?
Absolut. Das macht es sehr, sehr unsicher, weil ich auch gewusst habe, mein Kind kommt in ein System, das absolut nicht auf Inklusion ausgelegt ist. Meinem Kind geht es sehr, sehr gut. Es sind nie Probleme, die mein Kind hat, sondern es sind Probleme, die ich habe, wo ich weiß, dieses System ist nicht gemacht für Kinder mit Behinderung. Es steht ein sehr, sehr langer Kampf vor uns. Sei es jetzt mit Versicherungen, sei es mit Inklusion, sei es mit Therapien. Und ich glaube, ich hätte die Geburt oder die Diagnose besser annehmen können, wenn ich gewusst hätte oder wenn ich in einem System groß geworden wäre, in dem es gang und gäbe ist, Kinder mit Behinderung. Überall. Inklusion ist kein Thema. Es läuft mit. Die ganze Zeit schon. Dann wäre es trotzdem vielleicht noch etwas, okay, ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Ich hätte es mir ganz gern anders gehabt, aber ich weiß, uns wird es gut gehen, weil wir im System leben, Das fängt uns auf, es ist für uns da. Alle Kinder wissen, wie man damit umgehen muss, auch im höheren Alter, 13, 14, 15 Jahre, weil da wird es ja doch eher mehr, dass die Kinder vielleicht ausgeschlossen werden. Das steht jetzt eh beim Anton an, weil er dann in einem Jahr in die Schule kommt. Das wird nochmal ein neues Kapitel. Das macht extrem unsicher.
Ich finde gerade so interessant, dass ich denke, das erlebe ich ja auch häufig in meiner Arbeit. Ich arbeite ja deshalb mit Eltern, weil ich immer wieder merke, natürlich kommen da Eltern, die auch einen Stress im Erleben mit ihrem Kind empfinden. Es gibt vielleicht herausforderndes Verhalten, es gibt Probleme in der Inklusion und die melden sich bei mir. Und der Stress, den sie haben, ist ja aber einer, der in ihnen liegt. Ist nicht unbedingt einer, der zwingend nur beim Kind liegt. Das hast du jetzt auch gerade schon gesagt. Wie empfindest du das denn mit deinem Sohn, der in die Kita geht? Glaubst du, dass er das als Kampf erlebt?
Überhaupt nicht. Dem ist es scheißegal. Dem ist es wirklich völlig egal. Dem geht es hervorragend. Und um ihn mache ich mir wirklich keine Sorgen. Auch in Zukunft nicht.
Ja.
Es sind immer unsere Sorgen. Unsere persönlichen. Von mir als Vater, wo ich mal stehen werde. Wo wir als Partner mal stehen werden. Er bekommt es nicht mit. Ihm geht's gut. Und ihm wird es auch weiterhin gut gehen. Davon bin ich überzeugt. Bloß wir müssen unseren Kopf richtig bekommen. Und damit weiter lernen, umzugehen, noch besser umzugehen und radikale Akzeptanz auch lernen.
Glaubst du, dass das um radikale Akzeptanz geht? Radikal klingt so, ich muss etwas tun, um es zu akzeptieren.
Ja, weil ich teilweise immer noch nicht akzeptieren möchte, dass manche Sachen eben nicht mehr möglich sind.
Ja, wozu brauchst du das Radikale? Radikal ist ja so etwas mit viel Kraft wollen, finde ich. Ist was Aktives.
Ja.
Ist was anderes, als wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, ich glaube, ich brauche irgendwann das Gefühl, es angenommen zu haben. Das ist friedfertig. Das ist ruhig.
Es ist auch ein schöner Prozess. Der dauert bei mir eben schon sehr lang. Und ich versuche mich drin zu üben, einfach mehr zu akzeptieren, dass ich etwas nicht ändern kann.
Ich frage mich, wenn ich dir zuhöre und zusehe, ob du dich akzeptieren kannst, darin, dass du es nicht so schnell akzeptierst.
Ob ich es für mich akzeptieren kann, dass ich es nicht so schnell akzeptieren kann.
Ja, es scheint, weißt du, ich höre dir hier zu und ich frage mich die ganze Zeit, was stresst dich so sehr daran, dass es mehrere Jahre braucht, eine Diagnose anzunehmen? Eine Lebensrealität anzunehmen, die nicht passig für unser System ist und so anders als das, was du erwartet hast?
Oh, das ist eine gute Frage, warum mich das so stresst.
Lass dir im Moment Zeit. Was glaubst du, stresst dich da? Was ist das, was dich am meisten herausfordert, wenn du auf dich guckst, der es noch nicht radikal annehmen konnte?
Weiterzumachen im Kopf.
Hast du das Gefühl, du stagnierst?
Das nicht, aber ich bewege mich sehr langsam. Und ich würde einfach ganz gern Schlussstrich drunter ziehen. So ist es.
Ja.
Und jetzt nächstes Kapitel.
Wenn das möglich wäre, du könntest diesen Schlussstrich ziehen, Philipp. So ist es. Woran würden du und ich das merken? Was wäre denn dann im Alltag anders?
Keine Ahnung, überhaupt nichts. Es wird genauso weitergehen. Überhaupt nichts mehr anders. Und es ist gut, so wie es jetzt ist. Ja. Aber ein Teil schreit immer noch, es geht zu langsam, da ist noch was.
Ich glaube auch, dass es ganz viel damit zusammenhängt, was du eben sagst, ne? Diese Form von Isolation und wir können andere nicht immer sofort mitnehmen in dieses Erleben von, ich nehme eine Diagnose an. Das macht uns halt auch da drin schon mal sehr einsam. Ne? Und auch dieses Gefühl von, ich kann dir das gar nicht sagen, weil du würdest es nicht verstehen.
Genau.
Und vielleicht fühle ich mich ja auch konfrontiert dann damit, dass ich mich für Gedanken schäme, die ich habe, die du auch nicht verstehen kannst.
Absolut. Und da waren wirklich auch Gedanken dabei, die wollen wir auch keinem sagen. Mhm. Und die waren schon wirklich ganz, ganz tief unten. Und wem erzählst du sowas, der damit überhaupt keine Berührungspunkte hat?
Ja. Und gleichzeitig denke ich immer wieder, wenn wir das könnten als Menschheit, uns die tiefsten Dinge sagen, die uns bewegen, dann könnte vielleicht endlich dieses sich schämen und dieses ich kann die Dinge nicht ganz annehmen, einfach mal aufhören. Der andere hat ja sein Leben, das ist leichter oder der andere hätte es vielleicht schon hingekriegt, nur ich kriege es noch nicht hin. Das passiert, glaube ich, größtenteils in uns.
Aber ich bewundere euch auch, weil ihr schafft es besser.
Wir?
Frauen, Mütter. Männer sind ja nochmal eine andere Kategorie.
Ach, du stellst dir was vor, was nicht stimmt.
Wirklich?
Ja, okay. Guck mal, ich arbeite zu 90% mit Frauen. Die restlichen 10% sind Paarbegleitung. Und ich glaube, dass die Herangehensweise unterschiedlich ist. Das höre ich auch, wenn ich dir heute wieder zuhöre. Und ich glaube, das hören auch Frauen, die heute zuhören. Du bist so klarer in dem, die Dinge zu benennen manchmal, die dich belastet haben. Und Frauen benennen Belastung immer im Fürsorgeaspekt.
Ah.
Die sagen nicht, wie wird das mal für mich, wenn wir es nicht hinkriegen, sondern die sagen, wie kriege ich das hin, dass mein Kind nicht abgelehnt wird? Es hat natürlich mit dem eigenen Stress zu tun, aber es ist viel leichter, das manchmal ins Außen zu legen, so, ne? Und viel schwieriger, das zu sich zu nehmen. Wenn du das jetzt so voraussetzt, würde ich sagen, könnte ich nicht mitgehen.
Okay, sehr interessant, weil das war so meine Annahme, was ich jetzt eben auch durch Insta alles mitbekommen habe, einfach, dass sich Mütter hier viel, viel leichter tun zu äußern, sich zu präsentieren. Kann natürlich auch absolut falsch liegen hier. Und du hast mich auch, glaube ich, gerade eines Besseren belehrt. Sie machen es anders. Mir fällt aber hier auf, dass Männer, ich überhaupt keinen männlichen Part finde.
Ich glaube, die Erzählweise ist so unterschiedlich, Philipp, weißt du? Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal genauer hinhöre, was du zu mir sagst, dann denke ich, ja, du siehst natürlich Familien, die ihr Leben mit Kind mit Behinderung zeigen. Und ich bleibe jetzt mal bei meiner Bubble, bei dem Thema von Down-Syndrom. Dann gibt es sehr, sehr viele, die natürlich dieses sehr Lebenswerte darin zeigen. Guck mal, es ist doch einfach. Es geht doch auch, wenn wir nur mit Gebärden unterwegs sind. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist eine Form von Inklusion, die auch notwendig und wichtig ist, um diese Angst abzubauen. Und aus meiner Arbeit kann ich dir aber sagen, dass parallel zu diesem Erleben es trotzdem inneren Stress manchmal gibt mit den Entwicklungsschritten. Also ich glaube, dass selbst das glücklichste Leben im Außen immer nur ein Ausschnitt ist. Es gibt immer beides. Ich habe den Menschen noch nicht getroffen, wo es keine Sorgen im Kopf gibt.
Ach, nee.
Vielleicht habe ich auch schlecht gesucht, das kann ja auch sein. Jetzt habe ich natürlich in einem Interview in der Vorrecherche ja auch zu dir gelesen, dass ihr innerhalb dieses Weges, und das legt das Interview jetzt nicht so offen, das höre ich jetzt ja viel mehr, wenn ich dir zuhöre, trotzdem irgendwann diesen Gedanken gehegt habt von, das Leben muss erfüllen, gelebt werden. Und dass Selbstverwirklichung wichtig ist, war so ein Satz, der da drin ist. Jetzt höre ich ja, dass du sagst, vielleicht, ne, an manchen Stellen geht es noch nicht weiter oder nicht schnell genug. Und vielleicht bin ich da noch nicht ganz in der radikalen Akzeptanz. Und trotzdem ist das ja eine Entscheidung, die du getroffen hast, der du ja sogar auch nachgehst. Jetzt teilen wir eine gewisse filmische Leidenschaft, ich eher im Zugucken und du im Machen. Und du gehst dem einfach nach. Jetzt muss man ja auch mal vielleicht kurz das Geheimnis lüften. Eigentlich bist du Lehrer. Deshalb hast du ja auch so einen Blick auf das System, wie das mit Kindern umgeht.
Genau, ich bin Lehrer. Jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus, Leute. Entschuldigung. Das mussten wir mal kurz lüften. Und trotzdem hast du da drauf geguckt und gesagt, geht ja vielleicht noch was anderes.
Genau, das stimmt. War aber ja unabsichtlich. Weil ursprünglich habe ich das Filmen angefangen für meinen Schwager zu seinem runden Geburtstag, wo wir einen Film gedreht haben, ich mit einem Freund, und habe da Blut geleckt und wollte das vertiefen. Und dann ist der Gedanke auch mitgekommen, das kannst du auf ein sehr professionelles Level heben. Also wenn es professionell ist, ich glaube, man kann es gut anschauen.
Guckt euch seine Sachen an, die sind wirklich sehr gut.
Dankeschön.
Bitte.
Also kurzum, für mich war dann der Ansporn, wenn wir das mit dem Anton hinbekommen und wir ein Kind mit Behinderung handeln können, großziehen können, therapieren können, dann kann ich alles machen. Und das war so ein Gedanke, der hat sich bei mir wirklich reingefressen, dass, ja, jetzt hast du recht. Jetzt schaue ich erst recht, was das Leben noch für mich zu bieten hat und habe mal alles ins Universum rausgeschmissen und mal schauen, was zurückkommt. Und das war sehr, sehr überraschend, das war sehr, sehr schön und freue mich wahnsinnig, diesen Schritt auch gemacht zu haben, weil mir der einen sehr hohen Grad an Selbstwirksamkeit wieder zurückgebracht hat. Einen hohen Grad an Kontrolle und auch einen hohen Grad an Leben wieder, Unabhängigkeit. Etwas, wo ich die Kontrolle habe, ich habe die Fäden in der Hand.
Gleichzeitig ist es ja auch ein Ausdruck, ne?
Das ist es später geworden. Zuerst wollte ich einfach nur Dokumentarfilme machen, habe die dann ein bisschen veröffentlicht, habe dann Kontakte geknüpft, die auf mich zugekommen sind. Hey, ich wohne gleich 40 Kilometer weiter weg. Wir kennen uns noch von früher. Und dann haben wir so ein bisschen geredet. Und schwupps, haben wir schon einen Film gedreht und so weiter. Und nach ein paar Monaten oder einem Jahr haben wir schon beim ersten großen Kunden gedreht, war ich mit dabei. Eine große Baufirma.
Wow.
Und da habe ich gemerkt, also wenn ich wirklich was möchte, dann kann ich es auch erreichen. Ich weiß, es klingt immer so platt. Aber es ist leider wirklich teilweise so, dass wenn man die Arbeit reinsteckt und für etwas brennt, dann kommt irgendwann das zurück und alles macht irgendwie einen Sinn und alles kommt zusammen dann. Und das war hier auch der Fall.
Ja.
Das ist jetzt seit einem halben Jahr, dass ich gemerkt habe, okay, versuch doch das Filmische auch in deinem privaten Leben mit zu integrieren. Mhm. Als Ausdruck deiner Umstände. Und da ist es losgegangen, dass ich Filmchen gedreht habe mit meiner Familie, von mir, über diesen Gendefekt. Mhm. Einfach mal zu testen, liegt mir das? Kann ich das? Mich auch so zu öffnen? Mhm. Ich meine, ich gebe da schon einiges von mir preis auch. Nicht alles, aber es ist trotzdem eine verletzliche Seite von mir. Mhm. Eine sehr private Seite. Und ja, habe mich da mal rausgewagt. Und das Feedback war bis jetzt sehr gut. Es hat auch negatives Feedback gegeben auch. Ist mir aber egal. Und seitdem ist es für mich meine Spielwiese. Einerseits kreative Spielwiese, um mich auszuprobieren, neue Sachen zu testen. Sei es Kameraeinstellungen, Lichttechniken, Schnitttechniken und so weiter. Aber auch Erzähltechniken. Mhm. Wie kann ich dieses Thema anders verpacken? Vielleicht leichter, vielleicht anderen Blickwinkel und vor allem aus väterlicher Sicht.
Ich denke gerade drüber nach, dass du einerseits sagst, das ist so ein Feld von Selbstwirksamkeit, Kontrolle. Da kannst du einen Ausdruck für dich finden, da kannst du selber auch damit spielen und dich verletzlich zeigen. Da ist ja sehr viel in Bewegung. So. Das ist ja auch ein sehr, ich nehme das Wort von eben nochmal, es ist ein sehr radikales Erleben. Ich will das jetzt, dann mache ich das jetzt auch. Und dann gucke ich mal, wie weit ich komme.
Genau.
Und weißt du, ist in meiner Arbeit häufig so, dass wenn ich mit Klienten arbeite, arbeiten wir immer irgendwann auf einer Ebene von Identität, wer bin ich darin, und auch von Zugehörigkeit. Ne? Wer bin ich dann wiederum im größeren Ganzen und im System, wie kann ich mich darin wohlfühlen. Ne? Und darüber liegen häufig dann so ja unsere Verhaltensweisen, unsere Rollen, die wir so einnehmen. Du bist Lehrer, du bist der Filme macht, du bist der jetzt auch Filme für sich selber macht, du bist der Vater einer gesunden Tochter und du bist der Vater eines Kindes mit einem Gendefekt. Und wenn ich dir gerade so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass dieser Schritt, da so aufzumachen und so loszugehen, ja eine Wahnsinnskompetenz mitbringt. Also das ist ja weit weg von langsam sein.
Das stimmt.
Hast du das Gefühl, dass seitdem du das gefunden hast und dem so nachgehst, sich auch was verändert hat in der Art und Weise, wie du in Annahme sein kannst? Wenn du mal so hinguckst mit der Entwicklung, die du da gemacht hast, hat die in irgendeiner Art einen Bezug zu dem, wie du jetzt mit Anton umgehen kannst, wie du jetzt auf ihn gucken kannst?
Mhm, definitiv. Ich habe mehr die schönen Momente in den Vordergrund gerufen, auch für mich bewusst mit der Kamera Momente eingefangen, die schön sind. Mhm. Denn es ist doch oft sehr defizitorientiert, die Erziehung, die Therapien, die ganzen Diagnosen. Und das hat mir persönlich geholfen, meinen Blick zu schärfen, was er alles kann. Was wir alles können als Familie.
Ja.
Was meine Tochter alles kann vor allem. Der Blick von Kindern ist nochmal ein ganz anderer.
Ja.
Und was meine Frau auch alles kann und wie wir als Gesamtbild funktionieren.
Wenn du das gerade so erzählst, wie fühlt sich das an, das wahrzunehmen?
Sehr, sehr stimmig und sehr gut. Und es ist kein Versuch, ja alles weich zu zeichnen oder irgendwie, ich picke jetzt nur die Nuggets raus, sondern es sind wirklich echte Momente.
Ja.
Natürlich mit Musik und sowas. Ha, ja, es wird alles ein bisschen schöner gemacht. Okay, ein bisschen schon.
Ein bisschen Glanz ist schon noch drüber.
Bisschen muss natürlich, es muss noch was ausschauen, ist ja ganz klar. Aber es ist wirklich im Kern, wenn ich fertig bin mit dem Edit, ist es schön und ich bin stolz drauf. Und es gefällt mir das, was ich sehe, sonst würde ich es nicht veröffentlichen.
Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem, dass du sagst, du nimmst Mütter zum Beispiel auf Instagram oder woanders auch so wahr, dass die anders Dinge zeigen, glaube ich, ist das die Ähnlichkeit, die ihr teilt. Ich glaube, dass Mütter schneller dazu neigen, unangenehme Gefühle besser anzupassen. Und dafür brauchst du ja oft Ressourcen. Dafür brauchst du halt oft das Gefühl von, ich bin doch stolz auf mich, bin doch glücklich, bin doch dankbar dafür, wie es ist.
Und genau das höre ich zu wenig.
Findest du?
Ja, das finde ich. Also ich beziehe es nur auf Instagram jetzt mal, okay?
Ja.
Weil ich da wirklich in eine Bubble eingetaucht bin und dann sind alle Accounts aufgetaucht und bin auch mit denen in Verbindung gewesen und ziehe mir diese Inhalte natürlich auch an.
Ja.
Und ich habe schon gemerkt, ich bin jetzt in einer Echokammer drin, die wirklich sehr defizitorientiert ist, was völlig legitim ist. Sehr anklagend immer, was Inklusion betrifft, was Therapien betrifft, Pflegedienste und so weiter, ist völlig in Ordnung.
Ja.
Und ich habe für mich gemerkt, den Weg möchte ich da aber nicht gehen. Der ist für mich noch zusätzlich belastend, wenn ich mich nur ständig mit diesen negativen Aspekten befassen muss die ganze Zeit noch. Und daher wollte ich schauen, ob ich vielleicht das Licht um ein paar Zentimeter nach links oder nach rechts verrücken kann, um eine andere Perspektive zu zeigen. Auch für mich in erster Linie.
Das ist ja auch tatsächlich das, was man in vielen Therapieansätzen macht, den Fokus verlagern. Mhm. Feststellen, die Welt ist größer als das Spotlight, das wir irgendwie angemacht haben. was du ja auch eine Zeit im Kopf hattest, so wie du eben gesagt hast, ne? Die Annahmen von, wir sind jetzt in der Isolation, viele Dinge gehen nicht mehr und jetzt merkst du plötzlich, es geht doch einiges.
Absolut, es geht einiges, definitiv. Und man muss sich die Zeit schaffen. Es ist natürlich ein Faktor, der sagt, okay, wo nimmst du eigentlich noch die Zeit und die Energie? Habe ich oft gehört, die Frage auch. Völlig berechtigt.
Ja, höre ich auch oft, ja.
Es erfordert nochmal mehr Ressourcen. Und das habe ich gelernt, wenn wir eh schon so beschäftigt sind mit der Pflege unseres Kindes, hier nochmal was draufzulegen. Ich habe gemerkt, man muss nochmal was drauflegen, wenn man Inklusion auch haben möchte, unter anderem.
Was meinst du denn mit was drauflegen?
Was ich meine ist, wir schreien immer, dass Inklusion nicht funktioniert.
Ja.
Es funktioniert nicht. Und ich habe auch gemerkt über die Jahre, wir müssen aber auch unseren Teil dazu beitragen. Und das ist das Schwierige daran, wo sollen wir noch die Kraft hernehmen, Inklusion zu leisten, wenn wir schon alleine beschäftigt sind, diesen ganzen bürokratischen Dreck aus dem Weg zu räumen, der uns vor die Füße geschmissen wird permanent.
Ja.
Aber es gehört auch zu unseren Aufgaben, leider, finde ich, auch für Inklusion zu arbeiten, uns zu zeigen.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch Aufgabe. Das will nicht jeder, ist völlig in Ordnung. Ich wollte es auch nicht. Ich mache es jetzt in dieser Phase über die Videos. Keine Ahnung, ob erfolgreich oder nicht. Es wird die Zeit zeigen. Aber es ist ein Beitrag, wo ich sage, okay, es ist ein Stück mehr Sichtbarkeit. Es ist ein Stück mehr Normalität für die anderen, die nicht betroffen sind. Mhm. Und vielleicht kann ich so meinen Beitrag dazu leisten. Die anderen machen es durch Systemkritik völlig zu Recht.
Ich finde, das macht sehr viel Sinn. Weißt du, warum? Ich habe letztes Jahr zum Beispiel auch einen Workshop zum Thema Inklusion ist keine Einbahnstraße gegeben. Genau aus dem Grund, weil ich es so empfinde, dass zum Beispiel die anprangernde, missionierende Sprache von Inklusionskampf, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, ne? Nicht zwingend hilfreich ist, sondern oft anstrengend für die andere Seite. Denn wenn uns das System gegenübersteht, dann reden wir über ganz viele Zusammenhänge, Möglichkeiten, wie Strukturen aufgebaut sind. Aber eigentlich wollen wir doch sagen, da stehen uns andere Menschen gegenüber. Und dann denke ich immer wieder, wenn mir andere Menschen gegenüberstehen, dann kann ich doch erstmal von der Haltung ausgehen, die wollen mich ja gar nicht per se vertreiben oder nicht in ihrem Leben haben. Die haben nur nicht die Notwendigkeit, mich reinlassen zu müssen. Und ich glaube, dass wenn wir verstehen, dass das auch gar kein Kampf sein muss, die anderen zu überzeugen, uns Raum zu schaffen, sondern sie liebevoll mitzunehmen mit der Erfahrung, die wir schon haben, dann gewinnen wir wesentlich schneller ganze Kriege anstatt kleine Kämpfe.
Genau, sehr, sehr gut.
Das ist das, was ich erlebe, weil ich einfach sage, und auch dieses, ich weiß, dass es häufig ein hoher Anspruch ist, ne? Gerade wenn man wie du jetzt mit filmischem Material auch auf Instagram arbeitet, dann wird das schon auch beäugt, so boah, was sagt man da, wie geht man gesamtgesellschaftlich damit um? Trotzdem bist du ein Mensch mit einer Perspektive und die darf dir einfach auch gegeben und gegönnt sein, finde ich. Mhm. Das ist natürlich eine Thematik, die mit medialer Öffentlichkeit einfach einhergeht, ein gewisser Druck von, ja, jetzt musst du aber schon auch was ermöglichen. Also wenn du dich schon zu dem Thema äußerst, dann mach doch jetzt mal was, oder?
Genau, das war so die Frage, die ich mir auch gestellt habe, muss ich jetzt hier Revoluzzer werden, Systemchanger? Das waren so die Gedanken, die mitgekommen sind. Okay, habe ich jetzt einen Auftrag hier?
Habe ich hier einen Auftrag bekommen, ja. Wie siehst du es heute? Hast du einen Auftrag?
Immer noch nicht ganz. Ich glaube, es gibt so viele, die wirklich versuchen, das System zu ändern. Und ich weiß, was möglich ist und was nicht möglich ist, besonders als Lehrer. Und habe, ehrlich gesagt, auch irgendwo kapituliert. Deswegen haben wir auch unseren Sohn, werden wir auch nicht auf eine Regelschule schicken, weil wir wissen, was Inklusion an der Regelschule
bedeutet
und wie es funktioniert. Also nicht vorhanden. Genau, aber das waren so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Okay, was mache ich jetzt damit? Mit dieser Tatsache muss ich jetzt hier bekehren, andere Leute darauf hinweisen, hey, das ist behindert, sagt man nicht mehr. Klar, das habe ich im Freundeskreis gemacht, bin ich auch kläglich gescheitert, muss immer wieder darauf hinweisen und irgendwann wird es mir aber auch zu blöd. Okay, hier, ich schaffe es ja nicht mal im kleinen Kreis, Leute von meiner Situation zu überzeugen. Und da habe ich gemerkt, es funktioniert auf dem Kleinen schon nicht. Es geht auch schon los mit Parkplatz für Behinderte, wo wir wirklich auch eine Freundin haben von meiner Frau, die auf einem Behindertenparkplatz geparkt hat. Wohlwissend, dass wir ein Kind mit Behinderungen haben. Haben sie auch schon darauf angesprochen, gesagt, hey, mit den Kindern geht es, sagt es der Mama nächstes Mal, bitte, gell, die darf da nicht parken und so. Und das ist halt, also wir parken nicht mal drauf, obwohl wir dürften, suchen wir uns andere Parkplätze, weil wir wissen, es gibt noch jemanden, der aber auch den dringender als wir. Wir nehmen ihn wirklich im äußersten Notfall her. Und haben sie auch schon 2-3 Mal darauf angesprochen, ist wieder passiert. Und dann denkst du dir eigentlich schon, wenn die uns relativ nahe steht, unsere Situation kennt und dann so kleine Sachen nicht funktionieren, wie nein, den Behindertenparkplatz nimmst du nicht her. Ja. Der gehört nicht dir.
Ja.
Der gehört nicht mal uns.
Ja. Es ist so eine Sache mit Besitz, ja.
Genau, aber dann fangst du an zu zweifeln, wenn ich es nicht mal schaffe, den kleinen Kreis zu ändern. Okay, wie sollst du das große Ganze überhaupt erst ändern? Und das war für mich sehr erschütternd, muss ich auch sagen, menschlich sehr enttäuschend.
Ja, verstehe ich.
Und da ist es super, andererseits, dass es viele gibt, die sehr kritisch arbeiten, auch auf Instagram, sich dazu äußern. Mhm. Und ich möchte den Weg aber nicht gehen, aber ich möchte meinen Weg zur Inklusion gehen und auch mich zeigen, denn ich finde es auch ganz wichtig, uns zu zeigen, uns auf der Bildfläche zu präsentieren. Auch wenn es schwierig ist oft, und auch mit einer Frau habe ich das natürlich absprechen müssen, ob das für sie in Ordnung ist. Weil was ich preisgebe, ist ja gleichzeitig die ganze Familie, was preisgegeben wird. Und das erfordert, finde ich, dann eben schon Kraft, zusätzlich nochmal für Inklusion einzustehen.
Ja.
Weil man ist selber schon sehr beschäftigt mit Pflegetätigkeiten, Therapietätigkeiten. Aber ich denke, wir müssen es auch tun. Wir können nicht verlangen vom System, hey, Inklusion, bitte macht es mal für uns. Wir brauchen das unbedingt. Wir müssen auch einen Beitrag leisten. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil wir sowieso schon so viel leisten müssen. Mhm. Aufgrund Bürokratiehürden, Versicherungen, Widersprüchen etc. etc.
Ich glaube, den Unterschied macht einfach, dass wir eine Entscheidungsklarheit haben dürfen. Muss ich? Und wenn ich es nicht muss, was will ich davon? Und wie will ich es machen? Und ich glaube, dass das auch ein Weg ist, den du gerade beschreitest. Muss ich Auftrag annehmen, aufklären, defizitorientär, missionierend damit hervorgehen? Oder darf ich auch wollen, dass wir sichtbar sind und mache es in meiner Art und Weise? Das bringt mich dahin, dass ich denke, ich glaube, du bist Annahme viel näher, als du selber vermutest.
Gut möglich. Es fühlt sich auch so an, dass ich sehr stark angenommen habe, ich ja auch. Und mir fällt vielleicht die Akzeptanz noch schwer, einfach zu akzeptieren, dass Sachen langsamer gehen müssen. Es geht nicht alles so schnell. Und das hat vielleicht gar nichts damit zu tun, dass ich ein Kind mit Behinderung habe. Und ich glaube, es hat generell was damit zu tun, dass ich Kinder habe und nicht alles so schnell geht. Ich war vorher schon ungeduldig.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt so einen Identitätsfaktor da drin, der ist nicht von der Hand zu weisen.
Genau, das ist Typsache. Und ich glaube, ich bin in die Falle getreten, dass ich das der Behinderung zugeschoben habe, zugeschrieben habe. Durch diese Behinderung bin ich nicht mehr lebensfähig. Ich muss meine Träume begraben.
Ja.
Obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also wir sind in der glücklichen Lage, dass jetzt er nicht permanent versorgt werden muss.
Ja.
Nicht palliativ versorgt werden muss.
Ja.
Er ist relativ selbstständig. Er kann laufen, er kann sich mitteilen und er kann auch mal bei Oma und Oma übernachten. Sprich, wir können uns unsere Freiräume auch schaffen.
Ja.
Und das ist auch ein hohes Gut.
Das ist auch gerade, glaube ich, für dich nochmal eine wichtige Erkenntnis in diesem Gespräch, das nochmal selber so aufzuzählen, was alles so geht.
Es geht verdammt viel, es geht wirklich viel.
Wenn du deinem eigenen Ich ohne Kinder, dem Ungedulds-Ich, was noch ein bisschen naiv war, vielleicht nie wirklich ready, wenn du dem einen Film zeigen könntest, der deine heutige Realität abbildet, welche Momente würdest du denn zeigen wollen? Und was würdest du dadurch anderen pflegenden Vätern gerne mit auf den Weg geben, wenn es darum geht, Diagnosen anzunehmen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn ich drehe zurzeit gerade einen Film seit 2-3 Jahren über mein eigenes Leben, weil sich kein anderer gefunden hat, ehrlich gesagt, der das machen möchte. Und genau darum geht es bei mir. Die Frage, was würde ich denn meinem früheren Ich erzählen wollen? Was würde ich Väter erzählen wollen, die eben vor diesem Scheideweg gerade stehen? Mit der Gewissheit, okay, wir müssen ein anderes Leben führen. Da muss man sich noch ein bisschen gedulden, da noch in Produktion ist und das Ende weiß ich noch nicht ganz. Genau, und das ist wirklich, was mich umtreibt, seit Jahren schon. Wie kann ich quasi die Brücke schaffen zu vorher, um das so gut wie möglich zu vermitteln? Und was ich auf alle Fälle zeigen möchte, meinem früheren Ich, ist die Härte, wie es einen niederstreckt, die gehört dazu. Diese Ehrlichkeit gehört dazu und meinem Bild, was ich zeigen möchte, ist, wie ich die Diagnose bekomme am Handy, wo meine Frau mir schreibt quasi, wir haben es schwarz auf weiß, wir haben einen Gendefekt, unser Kind ist behindert. Und war jetzt nicht wortwörtlich, aber vom Sinn her genauso. Und wo ich wirklich dann aus dem Klassenzimmer raus bin und erstmal in ein Zimmer gegangen bin und erstmal zusammengesackt bin. Das ist so, damit musst du leben, das kommt auf dich zu. Das ist aber nur ein Teil. Mhm. Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema für mich. Ganz ehrlich, wie mir das meine früheren Ich erzählt, in einer Art und Weise, dass ich es verstehen würde. Auf das Schöne würde ich den Blick lenken wollen.
Ja.
Definitiv auch auf die harten Zeiten.
Ja.
Die gehören dazu. Mhm. Aber das Schöne, was ich nach 6 Jahren auch gelernt habe, und es ist noch nicht vorbei, die Lernphase, die wird nie vorbei sein.
Nein, es hört nicht auf.
Das ist schön zu hören. Dann freue ich mich auf die nächsten 3 Jahre auf alle Fälle.
Die Themen verändern sich, aber es verändert sich ja auch die Resilienz da drin. Weil ich glaube auch, dass man den Blick auf das Schöne, also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst mit eurem Sohn. Du sagst ja auch, ne, er kann jetzt gehen, er kann sich mitteilen. Wir sehen ja, dass Entwicklung möglich ist. Und an dem Punkt, wo die Diagnose steht beim Kind, das kannst du nicht vorwegnehmen. Du siehst das nicht. Das ist eine Blackbox.
Das stimmt.
Das macht Angst. Natürlich, dein System sucht ja innerlich erstmal nach was. Oh Gott, also ein normal fahrendes Kind auf dem Fahrrad kann ich mir vorstellen, aber ein behindertes Kind fällt mir jetzt gerade schwer.
Genau. Alles andere kannst du abrufen. Du hast es schon mal gesehen.
Alles andere kannst du abrufen, hast 100 Mal gesehen. Und da kommen wir auch in den spannenden Aspekt von Behinderung ist halt so wenig sichtbar. Wir haben so wenig realistisches Bildmaterial darüber im Kopf, wie dieses Leben aussieht.
Genau. Und vielleicht hilft eben so ein Film dann oder meine Filmchen dann, um dieses Bild ein bisschen zu schärfen.
Das ist ein super wertvoller Punkt, weil ich glaube, wenn wir mit der Diagnose zum Beispiel eintreten in mediale Öffentlichkeit von Menschen mit Behinderung, dann sehen wir genau das, worüber wir beide auch heute gesprochen haben. Entweder sehe ich das sehr überzeichnet fröhliche Bild, mhm, oder ich sehe das sehr aktivistisch, kämpferische, angestrengte Bild.
Genau.
Aber dazwischen liegt ja die Realität. Ich kämpfe ja nicht jeden Tag und ich bin auch nicht jeden Tag so glücklich, dass mir die Sonne aus dem Hintern scheint. Mhm. Es ist irgendwas dazwischen.
Ja.
Und darin die Balance zu finden und damit umzugehen, ich glaube, dass das eigentlich Annahme ist, annehmen zu können, dass es schlecht und gut gibt. Und das gab es vorher in deinem Leben auch, Philipp, nur ich glaube, dass wir einen anderen Blick darauf haben.
Absolut, und das hole ich mir auch immer wieder zurück. War wirklich alles vorher auch so schlimm oder hat sich es einfach nur verstärkt? Ist jetzt eher der Katalysator. Mhm. Ist er ja auch irgendwo. Mhm. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber ich reflektiere schon ab und zu, okay, waren manche Probleme vorher schon da und die waren auch vorher schon da. Also meine persönlichen Probleme, dass Sachen zu langsam gehen, meine Unfähigkeit der Akzeptanz, das ist nichts Neues.
Ja.
Es ist bloß mehr das Brennglas jetzt draufgehalten worden.
Guck mal, wenn du das jetzt so sagst und jetzt mal aus dem Moment von gerade darauf guckst, wo stehst du gerade darin, die Diagnose angenommen zu haben und wo stehst du darin, dein Kind angenommen zu haben?
Hm. Die Diagnose habe ich schon lange angenommen. Mhm. Mein Kind vor 3 Jahren, 3, 4 Jahre, konnte ich das Kind, glaube ich, annehmen. Das sind wirklich Vermutungen, weil es alles sehr verschwommen ist, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Was glaubst du, was es wirklich gibt, was du noch nicht angenommen hast? Was ist denn noch über, dieses Quäntchen, was noch kommen muss? Ja.
Ach, was noch kommen muss?
Mhm. Was müsste denn noch mehr angenommen werden?
Dass gewisse Türen zugeschlagen worden sind, ohne ihm die Chance zu geben, überhaupt mal durchzublicken. Sei es, dass er Abitur macht, mhm, Realschulabschluss, mhm, er Kinder bekommen wird, mhm, er heiraten wird, ich Opa werde, mhm, von ihm. Das sind so Sachen, die für andere völlig selbstverständlich sind.
Ja.
Steht alles offen.
Ja.
Und ihm wurde es ungerechterweise verwehrt. Aber es gibt noch Türen, die sich öffnen lassen. Die wissen wir noch nicht, die kennen wir noch nicht. Aber für ein paar Türen ist es definitiv Fakt, die werden sich nie öffnen für ihn. Mhm. Das ist ganz klar. Und das anzunehmen ist oft noch schwer.
Ja. Und das, während du gleichzeitig mir heute erzählt hast, du guckst dem zu, wie der so gar kein Problem damit hat.
Absolut.
Der geht einfach.
Genau, ich sage, das ist ja ein Problem, das ich habe, nicht er. Er wird keine Probleme haben, nicht große, glaube ich nicht. Und das eben mein früheren Ich mal mitzugeben, das wäre schön. Auch meinem früheren Ich vor den Kindern zu zeigen oder vor Anton zu zeigen, hey, es wird anders, aber es wird gut und es wird anstrengend. Aber ich hätte es nicht hören wollen.
Mhm.
Ich hätte überhaupt nichts hören wollen das erste Jahr. Gar nichts. Mhm. Das weiß ich auch.
Was hättest du wirklich gebraucht?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich gebraucht hätte. Ich könnte jetzt floskelhaft sagen, ich hätte Freunde gebraucht. Nein. Mhm. Ja, die wissen nicht, wie sie mir helfen können. Ich weiß, was ich gehabt habe, das war Familie. Und die habe ich gebraucht. Und die war da. Und das war sehr gut.
Ja.
Definitiv.
Ja.
Mehr war hier nicht notwendig.
Wir brauchen Verbundenheit und Zugehörigkeit, das glaube ich auch. Das ist eine der wichtigsten Werte, die wir brauchen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind mal kurz aus dem System rausgeflogen.
Mhm. Ja. Ganz genau.
Voll.
Und das war lebensrettend, dass die da waren.
Philipp, es war so schön, heute mit dir zu sprechen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen ganz viel mitgibt. Und ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich sehr viele weibliche HörerInnen habe, aber die haben auch viele Partner. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Podcast durchaus auch nochmal in andere Ohren kommt, die das hören müssen. Und vielleicht auch einen damit konfrontieren zu sagen, gerade wollte ich gar nichts hören. Und das auch okay sein lassen zu dürfen. Es ist in Ordnung, wenn wir manchmal noch keine Hilfe und Veränderung annehmen können. Ich danke dir von Herzen für dein Vertrauen, für deine Offenheit.
Gerne.
Dafür, dass es so humorvoll war.
Gerne.
Und ich wünsche dir und euch als Familie von Herzen echt alles Gute.
Vielen lieben Dank.
Super viele offene Türen.
Mhm.
Und so ein Soft-Close-Moment, wenn du andere zumachst.
Dankeschön.
Voll gern.
Freue ich mich auch sehr drauf.